Genau, das wievielte Gebot war die Sache mit dem, du sollst nicht lügen, ja? Da war schon eine doppelte Falle eingebaut, gell? Weil es gibt ja bei den 10 Geboten immer 2 Tücken. Nämlich einmal, dass das mit dem, du sollst nicht lügen, eigentlich heißt, du sollst in der Gerichtssituation nicht eine Falschaussage machen. Und dann kommt ja auch noch erschwerend hinzu, dass alle verschieden zählen. Also, dass man je nachdem, welche Zählung man sich anschaut, ob man sich die jüdische anschaut oder die katholische oder die evangelische, jedes Mal was anderes rauskommt. Insofern sind auch die Zahlen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ist ja auch egal, weil es geht immer um dieselben Gebote. Ob das jetzt die Nummer 6 oder die Nummer 7 oder die Nummer 5 ist, in welcher Zählung, weil man anders gesplittet hat, ist, glaube ich, relativ egal. Heute geht es auf jeden Fall um die letzten 3. Ihr könnt die jetzt von mir aus Nummer 9 und 10 nennen oder Nummer 8, 9 und 10 oder 8, egal, ja? Also du sollst nicht stehlen, sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten und du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch was dein Nächster hat. Das ist eine nette Aufzählung, oder? Okay, die Frauen haben jetzt 2 Optionen. Sie können jetzt entweder sagen, super, ja, meinen nächsten Mann darf ich begehren, weil der war nicht aufgezählt. Oder sie können sagen, Mist, ich bin in einer Reihenfolge aufgezählt, zusammen mit wichtigen Besitztümern wie Knecht, Magd, Rind, Esel und allem anderen. Ist ein bisschen bitter. Ich glaube, wir bleiben bei der Grundlinie und dem, was dahinter steht. Und ich glaube, das wird der Sache auch gerecht. 4 Sonntage, 10 Leitplanken, die das beschützen wollen, die das beschützen sollen, was Gott gehört. Dich und deine Freiheit. Eingebettet in seine Schöpfung, befreit und freigekauft von ihm. Ich bin der Herr, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Fangen die 10 Gebote an. Und denselben Gedanke formuliert Gott in Jesaja 43 etwas ausführlicher, vermutlich, weil er da nicht auf eine Steintafel passen musste. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Deshalb will ich dir ein paar Koordinaten mitgeben, die sich im Doppelgebot der Liebe spiegeln. Und das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Und Jesus sagt, dies ist das höchste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also ich habe dich geschaffen, um geschöpft zu sein und mich Schöpfer sein zu lassen. Du kannst eine andere Meinung vertreten. Die ist dann aber falsch. Das ist Wahrheit. Dafür bist du geschaffen. An dieser Stelle ist Wahrheit und der Begriff auch angebracht, weil er im Gegenüber zu Gott ausgesprochen wird und geschieht. Und dass diese Wahrheit, dass du geschöpft bist und ich Schöpfer und dass wir im Gegenüber existieren und in dieser Abhängigkeit, die wird dich freimachen. Und du bist geschaffen, um Gemeinschaft mit mir zu haben. Nicht um zu arbeiten, sondern um zu sein. Zu lieben und zu leben. Und du bist geschaffen, um deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Weil der an denselben Wurzeln hängt wie du. Heute geht es nochmal um das große Reine machen in diesem Beziehungsdreieck. Ich, mein nächster Gott. Und es ist interessant, die letzten 3 Gebote scheinen so ein bisschen absteigend formuliert zu sein. Also stehlen, falsch, moralisch verwerflich, einfach zu erkennen, ja? Da steht Ganav. Da leitet sich das deutsche Wort oder die Verballhornung Ganove von ab. Also ist klar, also da wird es auf jeden Fall moralisch verwerflich. Ja? Falsch Zeugnis reden vor Gericht, ja okay, wer macht das schon? Da wird es dann schon ein bisschen unschärfer. Ja? Dabei solltest du dich zumindest nicht erwischen lassen. Und begehren, echt jetzt? Das ist ja fast schon wie in der Bergpredigt. Begehren? Ich dachte, die 10 Gebote wären so das kleine Einmaleins. Und das sind sie auch. Und sie kommen doch nicht an dieser Dimension vorbei. Und da merkt man auch schon, dass sich die Linie durchzieht, auch zu Jesus hin. Dass der da nicht plötzlich irgendwas ins Wasser greift und irgendwas rauszieht und sagt, Mensch, ich lege das mal ganz anders aus. Sondern dass der Gedanke auch schon angelegt ist. Weil es keinen Dritten braucht, an dem ich mich vergehen kann, damit ich unfrei werde. Sondern manchmal reicht ich selbst dafür aus. Und wie eng diese ganzen Gebote zusammenhängen, sehen wir wunderschön. Es gibt ja im Alten Testament so herrlich viele Beispielgeschichten. An der Geschichte von Naboth und seinem Weinberg. Habt ihr die Geschichte im Kopf? Also sie gehört jetzt nicht unbedingt zu denen, die man permanent hört, ich weiß. Da führt die Nichtbeachtung des 10. Gebots zu einer Rutschpartie, an deren Ende ein Verstoß gegen das 8. Gebot, gegen das 9. Gebot und gegen das 6. Gebot stehen. Also, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und dann schließlich, du sollst nicht töten. Also, was ist passiert? Bevor wir uns jetzt hier im Paragraphendschungel verlieren. König Ahab will unbedingt Nabots Weinberg, bekommt ihn aber nicht. Er überlässt seiner Frau Isabel die Angelegenheit. Die kauft Zeugen, deren Aussage zum Todesurteil gegen Naboth führt. Sobald der Mann tot ist, kann Ahab den Weinberg in Besitz nehmen. Alles sieht soweit ganz gut aus, bis Elia um die Ecke kommt und ihn mit der ganzen Angelegenheit konfrontiert. Du hast gemordet. Er hat nicht Isabel. Nicht ihr wird hier auf die Füße gestanden, sondern dem König persönlich. Wegen seinem Begehren an diesem Weinberg, das er so offen gezeigt hat und damit diese Kette von Geschehnissen begünstigt. Du sollst nicht stehlen. Gut, lasse ich das. Mache ich halt in Zukunft meine Besuche im Baumarkt nur noch während der Öffnungszeiten. Wo erst einmal gestohlen wurde, da ist ganz schnell Vertrauen zerstört. Ihr dürft es auch Leichtgläubigkeit nennen oder Naivität, aber der Mensch ist, glaube ich, erstmal auf Vertrauen ausgelegt. Und Gott sagt, ich gebe euch ein Gebot. Es wäre gut, wenn es für euch alle gelten würde. Ihr sollt nicht stehlen. Positiv formuliert heißt das, das, was du brauchst, ist dir sicher. Ich habe heute Morgen eine erstaunliche Entdeckung gemacht, als ich aus dem Haus gekommen bin. Mein Fahrrad war noch da. Ja, ich verrate euch jetzt nicht, dass mein Fahrrad nicht angeschlossen ist und dass es einfach nur vorm Haus lehnt und dass ich es, wenn ich ehrlich bin, viel zu wenig gebrauche. Also was lerne ich daraus? Die Mehrheit unserer Gesellschaft scheint tatsächlich dieses Gebot ernst zu nehmen. Sonst wäre mein Fahrrad nicht mehr da, wo es ist. Die Ausnahmen sorgen aber dafür, dass wir uns trotzdem nicht drauf verlassen können. Blöd, oder? So gut gedacht. Aber die Ausnahmefälle sind die, die das ganze System torpedieren. Da könnte man sagen, Mist an der Realität vorbei. Das macht aber das Gebot nicht schlechter. Es gibt also ein Grundrecht auf Eigentum, von Gott verbrieft. Alles, was ich habe, steht mir zu. Aber wie ist denn das jetzt mit Reichtum? Vor 2 Wochen haben wir die Grenzen von du sollst nicht töten mal so im Bereich der Ethik ein bisschen gekratzt. Wie ist es jetzt mit Reichtum, der für andere zur Ausbeutung wird? Bei Amos treffen wir zum Beispiel heftige Kritik an sinnlosem Reichtum an. Da lebt die Oberschicht auf Kosten der niedrigen Gesellschaftsschichten, hortet in ihren Häusern aus Stein. Könnt ihr euch das vorstellen? Häuser aus Stein. Ja, ich weiß, es wird immer übersetzt mit Paläste, aber im Prinzip steht da Häuser aus Stein. Also in ihren Häusern aus Stein horten die Schätze. Wie können die auf ihrer Basis von Gewalttat und Diebstahl leben? Wie könnt ihr unterdrücken, um selbst solchen Luxus zu haben? Wie können andere in eure Schuldknechtschaft rutschen und ihr denkt, das wäre alles juristisch auch noch sauber? Vor Gott ist es das nicht, sagt Amos. Also was tut Stehlen? Wo fängt Stehlen an? Wenn ich mir den Sinn anschaue, würde ich sagen, stehlen nimmt man gegenüber das, was Gott ihm zugedacht hat. Da fängt Stehlen an. Stehlen nimmt man gegenüber das, was Gott ihm zugedacht hat. Gott hat kein Problem mit Besitz. Er hat den Krempel ja gemacht. Er hat ja auch unseren Kopf gemacht, der sich ausgedacht hat, dass wir ein neues iPhone erfinden können. Ja, keine Ahnung, ob das Ding nötig ist. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie eins gehabt und ich brauche es, glaube ich, auch nicht. Aber vielleicht brauchen manche es. Vielleicht brauche ich dafür einen neuen Computer. Oder ich meine ihn zu brauchen. Gott hat ein Problem mit Ausbeutung, mit Abwertung, mit Gesichtsverlust und mit Vertrauensbruch. Und ich fürchte auch mit Selbstjustiz. Also ich glaube, wenn ich mir das Gebot anschaue, dann hätte Robin Hood tatsächlich einen schweren Stand. Aber der gibt doch den Armen. Ja, da kommen wir genau an die Grenze. Ich durfte die Woche in der WOKO eine Andacht vom Silas zum Thema Reichtum hören. Und bei der Definition von Reichtum wurde es ganz schön knifflig. Wer ist denn jetzt reich? Und wer ist arm? Und im Verhältnis zu wem? Und warum? Und was ist Reichtum? Man merkt, dass diese Fragen, wenn man da Onkel Google fragt, immer auf eines ausgelegt sind, nämlich auf Vergleichen. Die arbeiten immer mit Vergleichen, relativ zu. Du bist arm, wenn du im Verhältnis zum deutschen Durchschnitt. Ja, okay. Aber du bist damit immer noch reich im Verhältnis zum europäischen Durchschnitt, aber im Verhältnis zum Weltdurchschnitt, was weiß ich. Ja? Wem willst du denn jetzt glauben? Wenn du in Deutschland arm bist, bist du dann arm oder reich? Wenn du in Deutschland reich bist, bist du dann reich oder gibt es vielleicht eine Option, noch reicher zu sein? Okay, wir haben gelernt, Vergleichen ist böse. Dürfen wir in Zukunft nicht mehr. Deshalb ja auch das 10. Gebot, du sollst dich nicht vergleichen. Okay, war ein bisschen anders, ja? Aber wir reduzieren es mal für den Moment darauf. Aber wer hat denn die Sache mit dem Vergleichen erfunden? Da steht am Anfang Gott mit Adam und Eva im Garten Eden. Und Adam schaut so an sich runter und sagt, wow, sieht bei ihr aber anders aus als bei mir. Und was sagt Gott? Oh, sorry, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte euch eigentlich genau identisch schaffen, aber bei dir habe ich wohl vergessen, die Angussteile zu entfernen. Moment, ich hole einen großen Hammer, das haben wir gleich. Nee, tut er nicht. Ja? Er schafft Adam und Eva ganz bewusst unterschiedlich. Dasselbe Grundmaterial, auf Unterschiedlichkeit ausgelegt. Und so sind die Menschen ausgelegt. Ja, das ist das Grundprinzip. Dasselbe Grundmaterial, auf Unterschiedlichkeit ausgelegt. Mit unseren Unterschieden bewusst gemacht. Bewusst eben nicht gleich gemacht. Und Adam und Eva dürfen diese Unterschiede auch entdecken. Sie dürfen das im Garten Eden aneinander entdecken, weil die beiden haben nichts an, ja? Das heißt, das Erste, was die wahrscheinlich entdecken, sind ihre Unterschiedlichkeiten. Und davor schon hat Adam die Chance, die Tiere zu benennen. Ja, warum benennt man Tiere, wenn nicht, um sie zu unterscheiden? Hey, cool, die Giraffe hat einen längeren Hals als das Pferd. Und krass, guck mal, das Zebra hat Streifen. Und dann kommt sogar noch eine dritte Dimension dazu. Gott geht mit den beiden im Garten Eden spazieren. Und sie entdecken, dass sie wiederum, obwohl sie nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, offensichtlich nicht gleich Gott sind, sondern dass er ihr Schöpfer ist und sie seine Geschöpfe. Das heißt, das Vergleichen als solches ist nicht böse. Das Vergleichen aus einem Mangel raus. Mit diesem Gefühl, ich könnte zu kurz kommen, ist das Problematische. Also die Menschen sind auf Unterschiedlichkeit ausgelegt. Und wenn man das nicht korrigiert, dann kommt eine Menschheit dabei raus. Gottes Schöpfungsauftrag bevölkert die Erde. Seid mir ein Gegenüber. Und dann kommt da diese blöde Schlange. Und die fragt Eva, sollte Gott etwa gesagt haben, ihr dürft von gar keinem Baum essen? Was gönnt euch dieser Gott denn? Ehrlich. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob ihr zu kurz kommt? Habt ihr euch schon mal gefragt, ob ihr zu kurz kommt? Nee, hat sich Eva noch nicht. Aber jetzt, wo es die Schlange vorschlägt, fragt sie sich das mal. Und dann kommt die Idee, ja, es könnte ja sein. Also eigentlich kommt sie ja nicht zu kurz, weil da gibt es ziemlich viele Bäume in diesem Garten. Aber wenn sie es recht überlegt, da gibt es noch einen. Und jetzt, wo sie drüber nachdenkt, sieht der doch besonders interessant aus. Das Prinzip ist ja nicht rein christlich. Wir kennen ja auch das Sprichwort, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner, ne? Also das Phänomen ist ganz offensichtlich zutiefst menschlich und wird auch von anderen verstanden. Aber wir sehen, dass es ungefähr seit dem Sündenfall schon im Mensch angelegt ist. Eigentlich schon seit davor und dass es zum Sündenfall geführt hat. Und was sagt die Schlange? Ihr habt nur eine Möglichkeit, euch abzusichern. Sorgt selbst für euch. Seid euer eigener Herr. Guckt, dass ihr nicht zu kurz kommt. Frei nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und Gott findet die Idee so ein bisschen suboptimal. Wieso? Weil dieses Vergleichen zum ersten Mal dazu geführt hat, dass die Angst die Oberhand gewinnen durfte. Das erste Mal wird eine Entscheidung rein von Angst dominiert. Die Angst, zu kurz zu kommen. Und diese Angst führt zu Begehren. Ich brauche das. Jetzt. Zurück zu Robin Hood. Warum hat der viel mehr? Keine Ahnung. Hast du genug? Gott hat die Talente unterschiedlich verteilt, sagt Jesus. Boah, ist das unfair. Warum macht der sowas? Keine Ahnung. Hast du genug? Und dann bindet er auch gleich noch eine Ermahnung damit ein. Wer viel bekommen hat, von dem wird auch Großes erwartet. Ups. Dann ist das vielleicht auch gar nicht so ohne. Und doch lautet das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Zu wem spricht Gott? Zu allen Menschen? Stellt er eine allgemeingültige Regel auf? Ich fürchte, dass es so gar nicht, das 10. Gebot so gar nicht funktioniert, sondern dass es nur zu lesen ist auf dem Hintergrund von diesem Bundesschluss, von dieser Abmachung, die mit den 10 Geboten getroffen wird. Ein Bundeszeichen, das immer wieder erneuert wird. Wie ein Ehering. Gott sagt, wenn du zu mir gehörst, dann sollst du nicht begehren deines Nächsten. So sieht Nachfolge aus. Nicht mit einem, na toll, dann darf ich mich nicht mehr vergleichen, sondern mit dem Herz des Garten Edens. Hey, Gott sorgt für dich. Ja, Eva ist anders als du, Adam. Und ich bin das auch. Aber das ist kein Fehler, sondern der Witz dran. Aber dann geht's dem ja besser als mir. Das ist ja unfair. Und außerdem kann der im Stehen pinkeln. Und der glaubt ja nicht mal an Gott. Kennt ihr solche Gedanken? Kommen mir auch bekannt vor. Und sie missverkennen, was David in Psalm 73 formuliert. Das ist einer von diesen Psalmen, bei dem mit ihm ganz gehörig das Jammern durchgeht. Und nachdem er da eine Weile lang sein Jammerkarussell laufen lässt, kommt er zu Gott. Und plötzlich stellt sich die Sache von einer anderen Seite da, als er in die Nähe seines Gottes kommt. Weil plötzlich alles anders ist? Nein, weil er in die Nähe seines Gottes kommt. Und David formuliert, mein Glück ist ja gar nicht mein Reichtum. Das ist ja Gabe. Mein Glück ist ja die Verbindung zum Geber. Mein Glück ist ja Gott. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Meine Predigt fällt etwas kürzer aus. Ich habe es schlichtweg nicht mehr geschafft, zum 9. Gebot ausführlicher was zu schreiben. Und habe dann entschieden, das ist okay. Ihr werdet es mir verzeihen, glaube ich. Deshalb biege ich schon in die Zielkurve ein. Ihr könnt euch über eine kurze Predigt freuen. Wenn ich die Informationen zusammentragen will und rausfinden will, was objektive Wahrheit ist, dann könnte ich versuchen, eine objektive Sprache und Wahrheit zu finden. Auch im Sinne von, du sollst nicht falsch Zeugnis abgeben und sagen, das ist richtiges Reden. Aber die richtige Frage im Licht des Evangeliums ist viel eher, wer ist Wahrheit? Nicht, was ist Wahrheit? Weil die Wahrheit des Evangeliums ist ein Mensch, der für uns etwas ist, eine Beziehung, in der wir uns selbst erkennen. Und die Wahrheit, die ist Vorbild, Annahme und Spiegel. Die Wahrheit ist Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nämlich, wer sie für Gott sind, das ist für die Evangelien die einzige Wahrheit, die existiert. Nämlich, dass Menschen Geschöpfe im Angesicht Gottes sind. Darum geht's. Was wir auch tun, wir sind in Sünde und Schuld verstrickt. Uns misslingen Vorhaben, wir verletzen andere und andere verletzen uns. Aber in Christus können wir uns der Wahrheit unseres Lebens stellen. Und in ihm gibt es auch keinen Grund mehr, uns nicht mehr selbst in die Augen schauen zu können. Und für ihn bleiben wir Menschen, die es wert sind, geliebt zu werden. Mit allen unseren Angustteilen. Das ist und bleibt für den christlichen Glauben die höchste, die letzte und am Ende die entscheidende Wahrheit über unserem Leben. Ich bin in Christus angenommen. Lege Zeugnis für die Wahrheit ab. Durch deine Worte und durch deine Gesten und Taten gib deinem Nächsten die Möglichkeit, sich in Christus zu erkennen als geliebtes Kind Gottes. Und nimm ihm nicht diese Wahrheit über sein Leben. Wer erst einmal diesen Reichtum entdeckt hat, der wird auch davon frei, auf andere zu schielen. Der wird frei, das haben zu müssen, was andere haben. Der hat seinen Grund in der Liebe Gottes gefunden, als geliebtes Kind Gottes. Der wird dankbar für das, was ihm gegeben ist. Und der kann mit David sagen, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und der wird auch danken für die anderen. Und der wird empfinden, ich muss nicht selbst alles können. Ich muss nicht selbst alles in mir oder an mir haben. Und es ist auch schön, bei anderen etwas bestaunen zu können, was ich nicht habe. Dann muss ich es nicht begehren, sondern ich kann mich an dem Reichtum freuen und an der Unterschiedlichkeit der Menschen, die Gott gibt. Und dann kann es unser Ziel zu werden, den Schatz in mir zu entdecken und anderen zu helfen, ihn zu finden. Und ich glaube, das ist der Weg zur Freiheit. Und das ist der Weg, den die 10 Gebote vorbahnen. Amen.